Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Herzlich willkommen aus dem Studio mit dem goldenen Boden. Hier geht's ja auch heute ums Handwerk. Es geht aber immer wieder auch um Leute aus dem Handwerk und Leute, die interessiert sind am Handwerk. Daher auch immer wieder Menschen aus der Politik oder dem politischen Dunstkreis. Und heute wird's politisch, aber spannend politisch, denn in Baden-Württemberg ist eine Ära zu Ende gegangen und etwas Historisches passiert. Der längst gediente Ministerpräsident des Landes, Winfried Kretschmann, ist in Rente gegangen und der erste Ministerpräsident mit Migrationshintergrund, Cem Özdemir, ist ins Amt gekommen. Und das ist Anlass genug für uns, mit einem der profiliertesten Politikjournalisten in Baden-Württemberg zu sprechen, dem Chefredakteur des Staatsanzeigers, ich würde sagen Baden-Württembergs einziger politischer Wochenzeitung, und damit natürlich sofort auch der führenden politischen Wochenzeitung.
Praktisch.
Da habt ihr gerade schon gehört. Er ist nicht nur Chefredakteur, sondern seit kurzem auch Podcaster und einer, der wirklich viele Hintergründe kennt. Auch ob Özdemir demnächst eigentlich eine Villa mit Pool bewohnt. Willkommen bei Goldboden, Raphael Binkowski.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr.
Ja, es wurde höchste Zeit. Vor kurzem durfte ich zu Gast sein in deinem Podcast, Doppelspitze. Auch regelmäßig in allen möglichen Foren zu hören, wo es die Podcasts gibt. Aber im Hauptjob machst du jede Woche eine Zeitung, den Staatsanzeiger. Wenn du jetzt auf die letzten Tage und Wochen zurückschaust, diese Regierung ist jetzt im Amt. Du warst ja auch bei den meisten entscheidenden Momenten dabei, also bei der Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag, bei der Übergabe der Dienstvilla oben von Kretschmann an Özdemir. Was war für dich der besonderste Moment jetzt in dieser Phase?
Also das war zweifellos letzten Mittwoch, nachdem Cem Özdemir im Landtag gewählt wurde und wir hochgefahren sind in die Villa Reitzenstein. Das ist ja der etwas herrschaftliche Regierungssitz der baden-württembergischen Regierung. Und das war schon ein historischer Moment. Winfried Kretschmann zum letzten Mal vorgefahren, hat sich dann verabschiedet. Der eine oder andere Mitarbeiter des Staatsministeriums hat auch eine Träne im Klopfloch verdrückt. Weil das war schon eine Zäsur und dann kam Cem Özdemir mit der Bahn, auch das irgendwie typisch passend. Die U15 war pünktlich, auch das.
In Berlin kam er noch mit dem Fahrrad.
Richtig, genau. Und hier kam er mit der U15 bis Haltestelle Bubenbad. Wir haben da schon gescherzt, zum Glück kam er nicht mit der S-Bahn, weil dann wäre es wahrscheinlich zeitlich verzögert worden. Aber er kam dann so und das passt jetzt auch zu ihm, ne? Mit seinen Mitarbeitern mit der S-Bahn mit der U-Bahn hochgefahren. Ja, dann hat man noch eine kleine Führung durch den Garten der Villa Reitzenstein gemacht. Dann gab es Geschenke. Auch das war interessant, ne? Also Winfried Kretschmann hat eine Standbohrmaschine der Firma Bosch bekommen. Überrascht auf den ersten Blick, aber es
ja,
passt.
Ja, er ist Hobbyhandwerker.
Richtig. Und er bastelt ganz viel. Nein. Und er hat sich diese Standbohrmaschine immer von Nachbarn ausleihen müssen. Und die östemirischen Spione haben herausgefunden, dass sich sowas wünscht. Und er war überglücklich. Und Özdemir hat eine Kuckucksuhr bekommen.
Ach was? Okay.
Also Handwerk, ne? Gutes Handwerk aus dem Schwarzwald.
Als Einstiegsgeschenk.
Richtig. Seine Frau kannte das auch nicht, sie war ganz begeistert und er selber hat sich wohl immer eine Kuckucksuhr gewünscht. Und das war quasi gleich zum Einstieg, haben beide eigentlich und zum Abschied gutes Handwerk bekommen.
Ja, hervorragend. Und bei Winfried Kretschmann müssen wir natürlich, wenn er jetzt seine Hobbywerkstatt noch so professionalisiert, müssen wir vielleicht demnächst mal vorbeischauen, ob er nicht eintragungspflichtig bei der Handwerkskammer wird. Aber nein, das sei ihm gegönnt. Das hat er uns auch schon mal erzählt, dass er wirklich auch gerne Möbel baut und alles Mögliche mit Holz macht. Warst du in dieser U-Bahn dabei?
Nein, wir sind separat hochgefahren, aber es war dann interessant. Wir Journalisten wurden in so einen Nebenraum geleitet und durften dann immer ein bisschen mitgucken, was da passiert. Ne? Und dann war das wirklich schon ein Moment. Kretschmann steigt zum letzten Mal in seinen Dienstwagen. Özdemir umarmt sich. Er sagt, alles Gute dir und viel Glück. Ne? Und stand dann so ein bisschen verloren da, hat ihm nachgeschaut, wie er runtergefahren ist. Das waren schon hochsymbolische Bilder, die wir da gesehen haben. Und es war schon nach 15 Jahren Winfried Kretschmann plötzlich jemand anders, der dort regiert. Ich habe ja dann den Fauxpas begangen, dann zu sagen, ja, und nächste Woche sehen wir uns in der Landespressekonferenz mit Ministerpräsident Kretsch. Özdemir. Also Özdemir, wir müssen uns da alle noch umgewöhnen.
Ja, klar.
Das ist da, ne? Und plötzlich, das war schon, da hast du plötzlich gemerkt, jetzt ist es wirklich wahr. Und er selber ist ja dann in sein Amtszimmer rein und hat gesagt, er will erstmal einen Schrei loslassen. Dazu kam er aber gar nicht. Also er war dann sofort mitten im Geschehen drin. Ne?
Und wenn du sagst, also dieser Moment nach 15 Jahren Übergabe an jemand anders, dann haben wir ja viele Monate gedacht, dass dieser Moment der Übergabe von Kretschmann an nochmal jemand anders passiert, nämlich an Manuel Hagel, den Spitzenkandidaten der CDU. Jetzt geht zwar die Ära Kretschmann zu Ende, aber nicht die Ära der Grünen als führende Partei. Wie siehst du das? Weiterhin grün-schwarz. Ist das ein Weiter-so oder so frei nach Herbert Grönemeyer bleibt alles anders?
Ich glaube eher Grönemeyer, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, dieses Grün-Schwarz hat mit dem Grün-Schwarz, was in den letzten 5 Jahren regiert hat, so gut wie nichts mehr zu tun. Also wenn wir uns die beiden Koalitionsverträge mal vergleichen, die Grünen sagen unter der Hand, das war der grünste Koalitionsvertrag, den es je gab, 2021, da war Klimawandel in aller Munde, die Grünen waren auf dem Höhenflug, die CDU war geschwächt. Da standen ganz viele Dinge drin, Klimaschutzziel 2040 mit ganz, ganz strengen Handlungsvorgaben, was zu passieren ist, wenn es nicht eingehalten wird. Da sind ganz viele
Die PV-Pflicht auf Dächern für uns Handwerker natürlich ganz wichtig.
Die konnten sich damals fast alles aussuchen. Und jetzt ist ein komplett anderes Setting. Özdemir hat ja den Wahlkampf eigentlich schon fast mit CDU-Themen geführt. Bürokratieabbau, Vereinfachung, schnelle Gründung, Digitalisierung. Man muss sich ja mal vorstellen, da steht drin, der Artenschutz muss zurückstehen. Wenn gebaut wird, wenn investiert wird, hat Vorrang schnelles Bauen. Es gibt nicht mehr das einzelne Individuum geschützt, sondern nur die Art wird geschützt. Also da gibt es an ganz vielen Stellen Punkten, wo grüne Programmatik in meiner Einschätzung extrem weit zurückgedrängt wird. Dieser Koalitionsvertrag ist ein völlig anderer. Natürlich unter dem Vorzeichen der Krise, dass wir hier die schwerste Wirtschaftskrise in Baden-Württemberg haben, der letzten wahrscheinlich 50 Jahre. Das ist ein völlig anderes Setting. Also
jetzt weiß man ja seit vielen, vielen Jahren, dass Cem Özdemir auch ein Realo ist, also gegenüber der Gruppe der Fundis, der Fundamentalisten, jemand, der sich tatsächlich an den Wirklichkeiten orientiert und sagt, auch Politik der Mitte ist jetzt nichts Bafui. Aber ich glaube, ihr Journalisten und auch wir Lobbyisten haben uns über den ganzen Wahlkampf immer gefragt, hält er das durch? Also okay, in einem Wahlkampf machen vielleicht viele in der Grünen Partei auch die Faust in der Tasche und sagen, okay, der wird uns erfolgreicher machen, als wenn wir ihn nicht hätten. Die meisten haben ja auch nicht geglaubt, dass er gewinnt, aber sie versammeln sich dahinter. Aber wir dachten alle, mit der Wahl oder mit einer Regierungsbildung wird das einkassiert. Ist er ab dem Start, obwohl er ja frisch ins Land zurückgekommen ist, nicht hier im Parlament war, vorher in der Bundesregierung, also noch gar nicht so richtig in der Atmosphäre drin, ist er vom Start weg ein starker Landesvater mit voller Macht über auch seine Partei und diese Regierung?
Ich finde mit das Erstaunlichste dieses Wahlkampfes, wie sehr sich die Grüne Partei, die sich ja immer als selbstbewusste basisfundamentalistische Gruppe verstanden hat, untergeordnet hat. Von Anfang an, Özdemir hat den Grünen im Vorfeld gesagt, ich brauche hier kein linkes Programm, keine linken Kandidaten und absolute Beinfreiheit. Ne? Und so hat er sich ein Wahlkampfprogramm für sich auf seine Person zugeschrieben. Und das Erstaunliche ist, die CDU hat dann gefragt, naja, gilt denn das, was Özdemir gesagt hat? Gilt hier Videoüberwachung? Gilt hier schnelle Abschiebung? Gilt hier absoluter Bürokratieabbau? Und erstaunlicherweise, das steht alles so drin im Koalitionsvertrag. Ich habe eigentlich beim genauen Durchlesen, ich habe mir diese 168 Seiten tatsächlich mal so
getan.
Nicht ganz, also da muss man grüne Themen fast in Spurenelementen finden. Es gibt sicher ein paar Claims, aber, und das finde ich erstaunlich, ne, das ist eine Agenda, die tatsächlich einen radikalen Verwaltungsumbau will. Die wollen Firmengründung in 48 Stunden. Natürlich sind das Überschriften. Ja, wir wissen natürlich, die Umsetzung wird schwierig. Ja, auch, dass alle Berichtspflichten abgeschafft werden sollen. Das ist schon revolutionär, was da passiert. Und ich glaube, Özdemir hat gesagt, das, was ich versprochen habe, muss gelten. Das war die Leitlinie. Und erstaunlicherweise gibt es innerhalb der Grünen Partei und auch der Fraktion so gut wie keinen Widerstand. Also die Grüne Jugend hat einmal so ganz vorsichtig gesagt, naja, wir müssten ja schon wieder ein bisschen mehr unsere Themen voranmachen. Aber selbst auf dem Parteitag ist das eher untergegangen. Es gab nur ganz wenige Gegenstimmen. Und wenn man auch mal guckt, was die Grünen alles abgegeben haben, das Verkehrsministerium, das ist ihnen extrem schwer gefallen, das Kultusministerium, eigentlich das wichtigste Ministerium, weil nur hier die Landespolitik wirklich was zu sagen hat, den Parlamentspräsidenten und das noch.
Oder aber den Kassenwart haben sie behalten.
Genau, das war der große Preis, Daniel Bayers, den wollten sie unbedingt.
Als Finanzminister.
Das ist auch der natürlich Schlüsselressort und ein Vertrauter von Cem Özdemir und vielleicht, wenn Özdemir eines Tages meine Rente geht, vielleicht sogar ein möglicher Nachfolger. Das war eine ganz
wichtige Frage. Ich glaube, Özdemir ist sogar Patenonkel von einem Kind von Bayers.
So kennt man sich, genau. Also die sind sehr eng miteinander. Aber trotzdem, also das ist tatsächlich der einzige große Erfolg, dass sie das Finanzministerium erhalten haben. Sonst haben die Grünen enorm federn lassen müssen. Sie haben alles dem Ziel untergeordnet, dass diese Wahl funktioniert von Cem Özdemir. Wir sehen ja an den 19 Gegenstimmen, die es gab. Das war ein nicht einfacher Weg, die CDU da ganz ins Boot zu holen.
Ich wollte gerade sagen, mit Raphael Binkowski haben wir hier jemanden, der also nicht nur weiß, mit welchem Verkehrsmittel Özdemir in die Villa Reitzenstein gefahren ist und der bei allen wichtigen Momenten dabei ist, sondern wenn er im Landtag ist, als Journalist, sitzt er auch auf einer ganz besonderen Tribüne, nicht wie die Besucher, sondern ihr sitzt hinter dem Landtagspräsidenten. Ihr guckt also quasi auch in die Reihen der Fraktionen. Und ja, da hast du diesen Moment miterlebt. Und ich glaube, ein Kollege von dir hat sogar den Zettel gesehen, ja, auf dem das Wahlergebnis stand, mit den 19 fehlenden Stimmen für Özdemir aus dem eigenen Lager, aus der eigenen Koalition, weil ihr den Protokollanten unter euch sitzen habt. Das heißt, ihr habt es eigentlich gewusst, dieses Ergebnis, bevor die Öffentlichkeit darüber informiert wurde. Wenn man so nah dran ist, wie habt ihr das in dem Moment empfunden? War das so Schock oder krass? Was passiert hier gerade?
Ich glaube, es war eher eine gewisse Erleichterung bei den Grünen, bei Özdemir selber, dass es funktioniert hat. Ja, man hat dann so kurz, ja, um 19 ist schon nicht ganz wenig.
Also die Mehrheit stand, aber es waren nicht alle.
Es war eine Mehrheit, also Grün-Schwarz hat eine Zweidrittelmehrheit. Ne? Und das verlockt natürlich auch, einfach zu sagen, naja gut. Aber trotzdem 19 Gegenstimmen haben mich dann selber doch überrascht. Es sind doch relativ viele. Das heißt, vor allem in der CDU-Fraktion vermuten wir diese Abweichler. Da ist doch der eine oder andere noch nicht vielleicht ganz mit voller Begeisterung dabei. Man sieht auch so ein bisschen, wer applaudiert. Heute war ja die erste Regierungserklärung von Herrn Özdemir. Es ist schon so, dass die CDU dahinter steht. Die hat ja auch einstimmig auf ihrem Parteitag den Koalitionsvertrag beschlossen. Ist ja auch ein Werk, das ihnen sehr zugutekommt. Aber da sind noch Punkte da. Da gibt es sicher auch persönliche Enttäuschungen. Mancher wäre gern Minister geworden. Man sagt ja immer, von den 56 CDU-Abgeordneten hält sich jeder für ministrabel, mindestens. Das ist ja so.
Und das stimmt.
Ist auch ein interessanter Punkt, als ich da oben stand, der Villa Reitzenstein, dann kamen die einzelnen Minister und Staatssekretäre vorgefahren mit einem extra Dienstwagen. Übrigens schön sortiert, Staatssekretäre nur den A6 und der Minister den A8 oder die S-Klasse. Ne? Also, aber das ist natürlich ein Unterschied, ob du nur einfacher Abgeordneter bist oder dann da hochfahren darfst, die Kapelle spielt für dich und du bist sozusagen im Zentrum der Macht. Da sind Enttäuschungen da, das ist ganz normal und das sind ja auch einige Personalien gewesen, die keiner auf dem Schirm hatte. Aber ja, also man merkt schon, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass diese beiden Parteien zusammengefunden haben. Und das wird sich in den nächsten 5 Jahren interessant zu beobachten sein. Hält das? Ne? Gibt es da vielleicht doch Risse? Gibt es da Absetzbewegungen? Auch wenn die beiden Spitzenleute jetzt ein sehr gutes Vertrauensverhältnis haben.
Genau auf die wollte ich gerade kommen, weil also du bist nicht nur Chefredakteur, Staatsanzeiger, Podcaster, enger Beobachter, du bist auch Vorsitzender der Landespressekonferenz hier in der Landeshauptstadt, also einem Verein von Journalisten, die jede Woche nach der Kabinettssitzung auch Regierungsmitglieder dort als Pressekonferenzgäste begrüßen darf, wo dann alle Fragen erlaubt sind. Jetzt in der letzten Landespressekonferenz saßen ja Özdemir und Hagel nebeneinander, Ministerpräsident und Stellvertreter, und haben sich teilweise auch so ein bisschen zugetuschelt. Da gibt es so ein schönes Foto, wo Hagel Özdemir was ins Ohr flüstert. Und da dachte man, es hätte die Rehaugen, die Schmutzkampagnenvorwürfe und alles sonst nie gegeben. Ist das authentisch? Wie hast du das gefühlt?
Manche sprechen ja schon von Bromance, also der neuen Feuchtigkeit. Es ist sehr interessant, wie diese beiden Männer zueinander gefunden haben. Das war ja am Wahlabend selber, da gab es auch eine Landespressekonferenz mit den Spitzenkandidaten. Und da war die Abneigung, mit Händen zu greifen. Also Hagel hat sich ja fast mit Händen und Füßen geweigert, überhaupt neben ihm zu sitzen. Die haben sich nicht angeschaut, die haben bewusst weggeguckt. Da war eine ganz tiefe Verletzung bei Hagel im Wahlkampf da. Er hat irgendwie doch die Vermutung gehabt, dass hinter dieser Rehaugen-Affäre, die am Ende ihn natürlich persönlich sehr schwer getroffen hat, irgendwie vielleicht doch Özdemir steckt oder zumindest seine Helfershelfer. Und da gab es eine tiefe Verletzung, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann.
Ja.
Und die haben das ja dann auch offenbart. Sie sind dann spazieren gegangen unter dem Fernsehturm oder halt in Hagels Heimat in Ehingen im Wald. Und das waren wohl sehr lange, sehr viele Spaziergänge. Am Anfang war es wirklich noch sehr angespannt. Aber da scheint was gewachsen zu sein. Ein echtes Vertrauen, auch ein Verständnis füreinander. In der Sache waren die beiden ja nie weit auseinander. Ne? Darum ging es nicht. Aber es geht ja um Vertrauen. Vertraue ich dem anderen? dass wenn er eine Zusage macht, dass die auch gilt, dass die Vertraulichkeit gilt. Ein guter Gradmesser war ja für uns Journalisten sehr frustrierend. Wir haben ja fast nichts erfahren von den Verhandlungen. Ne? Wir durften sogar am Anfang gar nicht in das Gebäude rein.
Ja.
Und wir sind schweigend an uns vorbeigelaufen und selbst Özdemir sagt, tut mir leid, ich darf nichts sagen. Aber das ist schon
ungewohnt, ja. Professionell. Ne?
Also,
weil wir regen uns ja ehrlicherweise auch manchmal über zu viel Geschwätz, gerade im politischen Berlin auf. Und da haben sie das Gegenteil gemacht. Dann sind wir zwar auch nicht zufrieden, aber eigentlich ist es professionell. Und weil du vom Waldspaziergang und vom Vertrauen gesprochen hast, ein Handwerksunternehmer sagte in der Zeit, das, natürlich ist das eine vertrauensbildende Maßnahme, wenn Özdemir mit Hagel in den Wald geht, weil Hagel ist ja Jäger. Wenn man da lebend wieder rauskommt, dann ist das eine vertrauensbildende Maßnahme. Nein, aber möge es tatsächlich so sein. Ich glaube, es ist gut fürs Land und für die Politik, wenn die zwei miteinander können und vor allen Dingen als letzte Eskalationsstufe dann immer wieder auch mal Troubleshooting betreiben können. Gehen wir mal in die Themen, Raphael. Schwerpunkt im Koalitionsvertrag, auch in Özdemirs erster Regierungserklärung, war die Wirtschaft, was uns als Handwerksvertreter natürlich besonders freut. Glaubst du, dass die Regierung da liefert und auch wirklich ein Gegenbeweis antritt zu dem, was die Bundesregierung seit einem Jahr macht?
Wirtschaft ist natürlich immer ein schwieriges Thema, weil die Politik nur bedingt was tun kann. Aber ich glaube, was du ansprichst, fair und verlässlich miteinander arbeiten, Kompromisse schließen und die dann auch gemeinsam vertreten und nicht gleich wieder relativieren. Das, was in Berlin ja leider nicht funktioniert, was den Bürger ja auch in kompletter Verwirrung verlässt. Ja, ich glaube, das wird nicht passieren. Die werden, und das haben sie in den letzten Jahren auch gemacht, immer Kompromisse gefunden. Vielleicht auch mal ein Paket geschnürt, du kriegst was, ich krieg was. Aber das vertreten wir dann gemeinsam. Und ich glaube, das, was die Landespolitik machen kann, ist vor allem einen modernen, schlanken Staat zu schaffen, die Genehmigungen schnell zu gewähren, diesen unglaublichen Bürokratiewahnsinn, den wir erleben. Jeder, der eine Firma gründen will, hat das, weiß das, jeder Handwerksbetrieb weiß das, aber auch die großen Firmen ächzen ja unter der Bürokratielast. Jetzt kommt nicht alles vom Land. Aber das Versprechen, dass in 48 Stunden eine Firma gegründet ist, dass du deine Daten immer nur einmal abgeben musst bei einer Behörde und dann geguckt wird innerhalb der Behörde, wer ist zuständig, wie entscheiden wir das? Und dass nach 3 Monaten alles genehmigt ist, weil einfach nach 3 Monaten automatisch eine Genehmigung erteilt ist, mit ganz vielen anderen Punkten. Ja, da steht, also wenn man sich das anguckt im Koalitionsvertrag, ist es sehr detailliert drin. Da wird, und das kann schon ein Gamechanger sein. Ne? Das rettet uns nicht die Wirtschaft. Das ändert nichts daran, dass wir Zölle haben, dass wir Kriege haben, dass die Autoindustrie gerade eine schwierige Phase durchlebt weltweit. Das kann die Landesregierung nicht ändern, aber sie kann schon dafür sorgen, dass der Standort hier so funktioniert, dass der Staat als schneller, guter Dienstleister wahrgenommen wird. Und wenn wir das von anderen Bundesländern schaffen, da sind ja einige andere auch schon unterwegs, Bayern und Nordrhein-Westfalen, und das sich rumspricht, ja, dass in Baden-Württemberg kriegst du in 48 Stunden eine Firma gegründet und du kriegst deine Anträge schnell genehmigt. Es wird auch nicht ellenlange Gutachten von dir verlangt. Das kann schon ein kleiner Faktor sein, dass wir als interessanter Standort wahrgenommen werden.
Ja, und dass man das jenseits der faktischen Wirtschaftseffekte einfach auch mal wieder eine Zuversicht in so einen funktionierenden Staat bekommt, weil ich glaube, wir brauchen tatsächlich etwas, was mal die andere Waagschale wieder füllt, weil im Moment ist die Frustwaagschale, die Berlin verschuldet, wirklich so schwer, dass wir irgendetwas brauchen. Und wenn Özdemir Hagel es dann besser hinkriegen als Merz Klingbeil und vor allen Dingen in dieser Landesregierung vielleicht auch keine Bärbel Baas irgendwie dabei ist.
Die, kann Jens Spahn.
Genau, ja, das gehört zur Gerechtigkeit auch dazu. Dann wäre ja was gewonnen. All die Punkte, die du aufgezählt hast, muss ich natürlich ergänzen, um die Themen, die fürs Handwerk ganz besonders im Vordergrund standen. Wir haben ja auch viele Monate als Spitzenorganisation des Handwerks hier in Baden-Württemberg unsere Forderungen immer wieder eingespeist. Wir waren bei allen Parteitagen, wir haben selbst Podiumsdiskussionen mit den Spitzenkandidaten gemacht, wir haben allen Briefe geschrieben und unsere Forderungen, die sogenannten 26 für 26, übermittelt. Und als der Koalitionsvertrag dann raus war und wir ihn an diesem Tag, als die Pressekonferenz auch stattfand, dann mal lesen durften. Wir hatten wenig Zeit tatsächlich. Ich hätte ihn gerne ein bisschen früher gehabt, aber Gott sei Dank gibt es ja ChatGPT. Wir haben das Ding tatsächlich dann in die KI geworfen, gesagt, finde mal auf ganz schnell heraus, wie viele unserer Punkte drin waren. Waren wir selbst positiv überrascht, wie viele grüne Häkchen wir dort bekommen haben in dieser ersten Auswertungsliste. Wir haben es dann natürlich nochmal nachgeprüft, ob das wirklich so ist. Aber das ist auch ein Zeichen. Wir haben es zumindest so gewertet, dass die Landesregierung den Wert des Mittelstands, des Handwerks für diesen Wirtschaftsstandort jenseits der jahrzehntelang groß gelobten Industriekonzerne auch sieht und dass sie gesagt haben, dann müssen wir da auch wirklich mal was Greifbares reinmachen. Ein Beispiel war ja, wir haben gefordert, verdoppelt bitte die Meisterprämie, damit wir da die Gleichwertigkeit haben zwischen der beruflichen Bildung und den Studierenden. Und diese Verdopplung steht drin, und zwar nicht irgendwie, sondern sogar explizit, fast wie in einem Haushaltsplan, was in einem Koalitionsvertrag sehr ungewöhnlich ist, steht drin, wir verdoppeln auf 3.000 Euro. Und es gibt noch eine ganze Menge anderer unserer Forderungen. Von den 26 sind also über die Hälfte so im Koalitionsvertrag. Wie wertest du das? Einer deiner Kollegen in der Redaktion hat ja geschrieben, die Lobbyarbeit des Handwerks war erfolgreich. Okay, also das nehme ich auch als Lob. Aber vielleicht wirklich mal neutral, objektiv betrachtet. Ist das Ausrufezeichen hinter dieser Wirtschaftsorientierung dieser Regierung?
Ich glaube schon. Das liegt sicher auch daran, dass das Thema Biden, Özdemir und Hagel, am Herzen liegt. Hagel vielleicht noch ein Stück weit mehr, der ja aus einem ländlich konservativen Region kommt, wo das Handwerk nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Ne? Und ihm war das schon sehr wichtig. Deswegen ist ja auch dieser Titel des Wirtschaftsministeriums, heißt jetzt Ministerium für Wirtschaft und Handwerk. Ne? Also das ist jetzt
schön, dass du es sagst.
Ja, ist uns aufgefallen. Natürlich sind solche Namen auch symbolisch, aber eben nicht nur. Und es gibt ja auch einen Staatssekretär, den Thomas Dörflinger, den ich übrigens sehr schätze, also ein sehr kompetenter und kluger Mann, der auch explizit dafür zuständig ist. Und das heißt, ihr als Handwerksverband oder als Handwerker habt einen festen Ansprechpartner. Ich glaube, ist das auch wichtig. Und es kommt, glaube ich, schon aus der Erkenntnis raus, dass Baden-Württemberg, ja, natürlich sind wir die großen Unternehmen, sind wir Daimler, Porsche und Bosch, die sind wichtig. Aber wir waren ja immer ein Land, das extrem vom Mittelstand geprägt war und von vielen kleinen Handwerks- und unter Familien geführten Unternehmen. Und wenn uns das wegbricht, ja, dann bricht viel mehr weg. Das sind ja viel mehr Arbeitsplätze, wenn man das mal zusammenzählt, als die großen. Und diese Erkenntnis ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das hat die Politik verstanden. Und man kann natürlich hoffen, dass das jetzt auch genauso umgesetzt wird.
Und ich finde, auch da hatten wir auch ein bisschen Nachholbedarf in Sachen Wertschätzung. Es gab ja jetzt auch Kommentatoren und Beobachter, die dann so ein bisschen suffisant gesagt haben, naja, Ministerium für Wirtschaft und Handwerk, ist Handwerk denn nicht Teil der Wirtschaft oder so? Das klingt ja so, wie wenn man ein Ministerium für Essen und Pizza gründet. Also es hatte alles miteinander zu tun, warum muss man das explizit nennen? Und ich würde sagen, genau weil es so war, wie es war viele Jahre und uns auch getriggert hat, dass das Wirtschaft halt immer nur als ein besonderer Ausschnitt, sehr industrielastig, sehr konzernlastig, mit wenig Blick für die Sorgen der Familienunternehmen, der inhabergeführten Unternehmen war. Und da finde ich, hat so ein Wirtschaftszweig auch mal verdient, nicht rausgelöst zu werden aus der Wirtschaft, sondern neben der Wirtschaft als Teil der Wirtschaft explizit nochmal genannt zu werden. Und also wir haben uns natürlich darüber gefreut, aber ich finde es auch zeitgemäß, dass wir ja die Schaffer da auch nochmal ein bisschen mehr ins Rampenlicht rücken. Hagel hat ja im Wahlkampf oft mal auch von der Heimat der Fleißigen gesprochen, als die er Baden-Württemberg sieht. Wie viel von dem, was im Wahlkampf der CDU gesagt wurde, ist denn jetzt drin im Programm? Wir haben eben viel von Özdemirs Strategie gesprochen.
Also ich habe eigentlich nur einen großen Punkt gefunden, wo tatsächlich was nicht drin steht. Das war die KI-Universität, die Hagel mal gefordert hat. Wobei, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es eine Forderung gewesen, die er, glaube ich, im Laufe des Wahlkampfs selber schon etwas relativiert hat. Es gibt jetzt quasi in Heilbronn so einen graduierten Kolleg geben, also sozusagen eine weitere Fortbildungsstation. Das ist sowas Ähnliches, ja. Also das ist so das einzige große symbolische Thema, das nicht drinsteht. Ansonsten ist alles, aber auch, also die Forderung von beiden Spitzenkandidaten sind da fast wortwörtlich drin. Ich glaube, da kann die Wirtschaft insgesamt nicht unzufrieden sein. Es war ja auch eine wichtige Frage, dass das Ministerium ja selbstständig bleibt. Es gab ja auch mal Ideen, ein Superministerium Wirtschaft und Finanzen zu gründen, was unweigerlich dazu geführt hätte, dass die Wirtschaft eher so hinten runtergerutscht wäre oder wer auch dieses Ministerium besetzt. Ja, das waren ja auch noch ganz wichtige Fragen. Ne?
Das hatten wir vor 10 Jahren mal, Wirtschaft und Finanzen und Wirtschaft in einem. Und alle, die damals dabei waren, sagen, nee, das war es tatsächlich nicht. Wenn der Kassenwart in Personalunion auch Wirtschaftspolitik macht, dann ist natürlich der Blick ins Portemonnaie immer prioritär.
Ja.
Jetzt besteht dieses Parlament nicht nur aus den beiden Regierungsfraktionen, sondern auch noch aus zwei weiteren, einer sehr, sehr geschrumpften SPD. Aber richten wir mal den Blick auf die große Oppositionspartei, die AfD. Wie blickst du als landespolitischer Journalist auf diese gewachsene Fraktion, auf diese Partei und auf diesen Zustand, in dem sich auch Baden-Württemberg befindet?
Ja, wenn man von hinten, da wo wir sitzen, auf dieses Landtagsrund schaut, dann fallen zwei Dinge auf. Diese wirklich winzige SPD, da mussten wir uns fast schon rüberbeugen, um die noch zu sehen. Und dann eine riesige AfD und natürlich noch eine ganz, ganz breite Mehrheit in der Mitte der neuen Regierung. Die müssen sich neu finden. Die sind ja schon seit 10 Jahren im Landtag. Am Anfang krawallig, politisch aufgetreten. Jetzt haben sie sich sehr stark professionalisiert, auch unter Markus Frohnmeier. Haben jetzt einen neuen Fraktionschef, Martin Rothweiler. Das ist so ein Altgründungsmitglied der AfD, der auch von Anfang an dabei war. Früher vielleicht in einem, noch hätte in der CDU oder FDP sein können. Vom Auftreten sehr freundlich und sehr, ja, fast moderat, inhaltlich natürlich auch mit einer gewissen Schärfe. Wo sich das hinentwickelt, ist eine ganz spannende Frage, weil da scheinen auch innerhalb der AfD noch unterschiedliche Strömungen zu existieren. Und unser Kollege Michael Schwarz vom Staatsanzeiger ist ja der große AfD-Versteher, der ist wie nur ganz wenige ganz nah dran an den Akteuren. Es gibt so den Flügel um Emil Senze, den Landesvorsitzenden, der eher völkisch denkt, auch Miguel Klaus, den parlamentarischen Geschäftsführer, die eindeutig aus diesem eher völkischen radikalen Flügel kommen. Und
der aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts wegen Volksverhetzung vor Gericht steht.
Genau. Na, also, und das ist auch eindeutig jemand, der aus einer ganz anderen Ecke kommt. Auch jetzt in seinen ersten Reden, zwar jetzt nicht übermäßig, aber schon auch sehr deutlich auf das Thema, wie wir nicht diskriminiert gefahren hat. Und Rothweiler und, sag mal, eher die Moderaten. Und wer sich da durchsetzt, ist relativ offen. In der ersten Sitzung des Landtages, wo es ja um die Wahl der Landtagspräsidenten oder Vizepräsidenten gab, haben sie schon das eine oder andere gemacht, Geschäftsordnungstricks, so Anträge gestellt, beschweren sich, fühlen sich diskriminiert. Also so dieses Theater, das die Partei gern aufführt. Aber es wird interessant zu beobachten sein, ob da auch wirklich dann konkrete Vorschläge kommen, ne, wie sie sich stellen und ob sie vielleicht auch Themen hochziehen und konstruktiv mitarbeiten, weil sie sind die größte Opposition. Ja, sie stellen den Oppositionsführer, sie werden dann auch antworten oder haben dann geantwortet, wenn immer Özdemir eine Regierungserklärung abgibt, der erste Redner ist der von der AfD, der dann entsprechend entgegnet. Und ich hoffe schon, dass diese Partei dann mehr macht als ein bisschen Krawall und ihre Inszenierung, die sie ja sehr auch für ihre Mitglieder macht, weil auch wir Journalisten sind ja angewiesen darauf, dass eine Opposition die Regierung kontrolliert. Ja, die 10 SPD-Abgeordneten allein können das gar nicht mehr, allein schon qua Zahl. Und es wäre natürlich schon gut, dass die Opposition uns auch Dinge, Informationen gibt und wirklich kontrolliert. Und wenn ich nur immer Krawall mache und die anderen für Volksverräter erkläre, dann kontrolliere ich ja nicht.
Aber es ist schon interessant, du sagtest ja eben, ihr habt einen Redakteur, der ist abgestellt, um sozusagen der Verbindungsmann, naja, oder der spezialisierte Beobachter der AfD zu sein, der näher dran ist als viele andere auch. Jetzt sagst du auch, wir sind darauf angewiesen, dass die uns auch was geben. Das klingt ja so, als würdet ihr die wirklich ernst nehmen und jetzt nicht unbedingt dem Verhalten oder folgt, was man Journalisten oftmals vorwirft, dass auch Journalisten eine Brandmauer haben, sagen, mit denen spielen wir nicht, die ignorieren wir, die versuchen wir irgendwie da klein oder schlecht zu machen. Wie diskutiert ihr das bei euch in der Zeitung, wie nah und wie distanziert man sein darf zu einer Partei, die in ja einigen Bundesländern als gesichert rechtsextrem gilt?
Das ist eine Gratwanderung, ohne Zweifel. Ich glaube nur, ausgrenzen, sie gar nicht berichten, ist ja auch die Frage, führen wir Wortinterviews? Viele Medien bis hin zum Spiegel führen keine Wortinterviews mit AfD-Politikern, weil sie verhindern wollen, dass sie ihre Botschaften transportieren. Wir sagen, warum sollen wir sie da anders behandeln? Na, natürlich stellen wir kritische Fragen. Wir fragen dann auch an Herrn Frohnmeier, warum hast du laut Verfassungsschutz 1700 verfassungsfeindliche Rechtsextremisten in deinem Landesverband? Ja, die Frage stellen wir ihm. Wir fragen ihn aber nicht nur sowas, weil dann, wenn du jemanden eine Stunde lang nur fragst, was für Spinner deiner Partei sind, Da geht er raus und sagt, naja, die haben mich halt mal wieder unfair behandelt. Nein, wir fragen ihn auch, Herr Frohnmeier oder Herr Rothweiler, was wollen Sie denn machen in der Bildungspolitik, in der Wirtschaftspolitik? Was sind Ihre konkreten Vorschläge? Ich glaube, so müssen wir mit dieser Partei umgehen. Ja, sie kritisch befragen, wie wir es die anderen auch machen. Natürlich ist es keine Partei wie jede andere. Aber eine Partei, die hier Oppositionsführer ist und 80% stellt, können wir nicht ignorieren. Wir sind auch eine der wenigen Zeitungen, die Ihnen den gleichen Raum einräumen. Wir haben ja so eine wöchentliche Umfrage. Jede Fraktion darf sich äußern. Da ist die AfD natürlich mit dabei. Und ich glaube, da gibt es ja auch unterschiedliche Strömungen innerhalb der Partei. Wenn man da genauer hinguckt und unser Kollege, der sich mit der Partei fast Tag und Nacht beschäftigt, der kann uns dann auch immer genau sagen, pass mal auf, der Frohnmeier ist gar nicht einer der Scharfmacher. Da gibt es ganz andere in der Partei. Der versucht, den Landesverband zu professionalisieren, auch eher mäßigend aufzustellen, auch wenn es von außen vielleicht nicht so wirkt. Und ich glaube, das ist schon interessant, dass wir auch gucken, was passiert in der Partei? Was machen die denn? Warum haben sie jetzt den Manuel Hagel als Ministerpräsidenten vorgeschlagen? Ja, das war ein taktischer Move, der eher von dem völkischen Flügel kam. Und die Moderaten haben eigentlich gesagt, sowas wollen wir nicht, das ist Inszenierung. Ja, mhm. Und ich glaube, das ist schon interessant, sowas zu machen. Weil wenn wir nur sagen, mit denen spielen wir nicht, die gucken wir drauf, die ignorieren wir oder beschimpfen sie, ja, dann klar, dann grenzen die sich ab und wir sehen gar nicht, was da passiert. Und dahinter stecken ja nur auch viele Wähler. Und ich glaube, die meisten AfD-Wähler sind keine gesicherten Rechtsextremen, die ein verschwörungstheoretisches Weltbild haben. Da ist unheimlich viel Unzufriedenheit mit dem System.
Ja, da bin ich bei dir. Und die meisten AfD-Wähler wissen auch am Ende nicht, was sie für ein Programm da wählen und welche Personen sie auch mit ins Amt hieven. Aber spannend, wie ihr daran geht und das versucht für euch auszuloten. Wenn wir jetzt mal schauen, 5 Jahre geht diese Legislaturperiode. Also bis, lass mich kurz rechnen, 2031.
Genau.
So lange wird es mir mindestens Ministerpräsident sein, wenn er gesund bleibt und irgendwie darauf Lust hat, weil im Koalitionsvertrag steht ja auch, dass kein anderer zum Ministerpräsident gewählt wird. Also sollte jetzt mal irgendjemand, weiß nicht, bei den Grünen austreten oder so und plötzlich die CDU doch wieder so einen Schluck Mehrheit haben, dann wären sie an diesen Vertrag gebunden, richtig?
Genau, das steht explizit drin, weil man könnte natürlich bei 2 gleich großen Fraktionen, kann das ganz schnell passieren, ja, dass sich die Mehrheitsverhältnisse ändern. Aber es stehen 2 Sachen drin. Erstens, immer die Grünen werden den Ministerpräsidenten stellen, die völlig 5 Jahre. Also selbst wenn Herr Özdemir aus welchen Gründen auch immer zurücktreten sollte, Spitzenkandidat im Bund wird, alles möglich, ja, theoretisch. Ja. Selbst dann würden die Grünen weiterhin den Ministerpräsidenten stellen und die würden einen neuen wählen. Allerdings gab es diese Vereinbarung auch beim letzten Mal und da hat ja Hagel gesagt, wir wählen keinen anderen außer Kretschmann. Also es wäre dann schon eine spannende Frage. Aber zunächst mal ist völlig klar, die Verhältnisse sind geklärt. Na, das heißt, die nächsten 5 Jahre und die CDU wird da vertragstreu sein, stellen die den.
Ach, wenn du gerade gesagt hast, außer Özdemir wird zum Spitzenkandidaten im Bund. Weiß ich nicht. Also, meinst du, so ein bisschen blinkt oder blitzt er immer noch mal Richtung Berlin oder würde ihn das reizen, vielleicht als der prototypische grünen Erfolgsmacher doch nochmal zurückzukehren in die Bundeshauptstadt?
Also ich glaube schon, dass er jetzt ernsthaft hier in Baden-Württemberg das machen will. Ja, das ist ja auch für ihn eine persönliche, biografische Erfüllung seiner Karriere. Aber wir wissen nicht, was passiert. Ich meine, die Grünen haben ein massives Problem in Berlin und auch bundesweit, na, dass sie einfach kaum noch wahrgenommen werden. Sie haben kaum noch profiliertes Spitzenpersonal. Und natürlich ist Özdemir derjenige, der hier 30,5% erreicht hat. Ja. Ich glaube nicht, dass das passiert. Das wäre jetzt auch schwierig, so die ganze Arithmetik hier durcheinander bringen. Ne? Aber man weiß ja nie, was noch kommen kann in den nächsten 5 Jahren. Ne?
Ja, also wenn die Republik auf jeden Fall wieder mit etwas mehr Respekt auf Baden-Württemberg schaut und nicht so sagt, guck mal, dieses Land im Südwesten, was einst mal wirklich die Spitze der Bewegung war, dass das verliert jetzt zunehmend in allen Rankings bei Export, bei Industrie, bei Innovation, dann wäre es gut, wenn wir dieses Blatt mal wieder wenden. Und wenn Politik dabei hilft, dann herzlich gerne. Lieber Raphael, die Zeit fliegt.
Ja.
Und ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns in geraumer Zeit wieder treffen müssen, weil es einfach so spannend ist, mit dir auf diese Situation hier zu schauen und immer mal wieder auch von dir zu hören, was ihr wahrnehmt, wie das Handwerk so wegkommt in der Politik. Aber ich habe das Gefühl, dass du aussagst, wir haben da eigentlich ganz was Gutes hingekriegt.
Absolut. Und ich habe ja eine Formulierung, die ich früher gerne verwendet habe, euch versprochen oder eurem Präsidenten Herrn Reichholz, dass ich die nie wieder sagen werde, nämlich schlechtes politisches Handwerk. Das ist eine Floskel, die gerne in Berlin und Stuttgart auch verwendet wird, wenn was nicht funktioniert hat. Und ihr habt euch dann zu Recht beschwert, da wird das Handwerk eigentlich völlig falsch dargestellt, weil das Handwerk ist nicht, dass jemand irgendwie keine guten Absprachen macht, sondern es ist gute, solide Arbeit und das ist so. Und allein da sieht man, ne? Also wir achten da schon drauf, dass die Formulierungen richtig sind. Und ich glaube, das Handwerk hat hier einen guten Stellenwert. Das,
ich sage dann auch mal, wenn irgendwo in Nachrichten steht, also so ein Interviewsatz, dann kommt handwerklich schlecht gemacht, also eine ist politisch schlecht gemacht. Genau. Handwerklich ist gut. Zum Schluss, lieber Raphael, auch mit dir unser Entweder-Oder-Spiel. Ein paar Alternativen haben wir uns für dich überlegt, mit kurzer Antwort gerne, vielleicht frage ich bei der einen oder anderen nochmal nach. Direkt mal ein großes Brett hier, dickes Brett. Beim Blick in die Zukunft, Hoffnung oder Sorge?
Hoffnung, ich bin immer ein optimistischer Mensch.
Das lassen wir so stehen. Bei der Wahl zwischen journalistischen Produkten, Zeitung oder Podcast?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil Podcasten so unfassbar viel Spaß macht. Ich bin aber jemand, der seit meinem 14. Lebensjahr jeden Morgen eine Papierzeitung liest. Das werde ich auch, glaube ich, für immer machen. Also da würde ich mich ganz schwer tun, mich zu entscheiden. Aber wenn ich jetzt hier sitze, sage ich natürlich Podcast.
Beim Fußball, VfB oder Nationalmannschaft?
Naja, mein Sohn ist Mitglied im VfB-Fanclub, deswegen völlig klar, ich fieber mit meinem Verein mit. Aber demnächst wird es eine WM geben.
Okay. Beim Reiseziel und wer dich ein bisschen näher verfolgt, der weiß, dass du gerne auch in fernere Regionen entschwindest. Aber Schwarzwald oder Südsee?
Die Südsee ist natürlich ein Sehnsuchtsziel, deswegen muss ich das sagen, auch wenn ich dem Schwarzwald sehr verbunden bin.
Sehr gut. Ja, kann ich aber verstehen. Ich möchte auch gerne mal nach Samoa.
Ja, da gibt es tolle Sachen.
Ja, also, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, ich habe davon mal geträumt und ich finde, dass das klingt schon so schön. Wenn man da ist, ist es wahrscheinlich gar nicht so doll.
Aber wir brauchen ja noch Ziele im Leben.
Genau. Bei der Berufswahl eures Sohnes, jetzt kommt's, Studium oder Ausbildung?
Tja, das werde ich ihm überlassen.
Das finde ich eine vernünftige Antwort.
Ich glaube, alles andere würde zum Gegenteil führen. Wenn ich ihm sagen würde, er soll das eine machen, weiß ich sicher, er wird das andere tun.
Genau. Und wir werden dafür sorgen, dass beide Wege gleichwertiger denn je sind. Genau. Und dann trifft er auch die richtige Entscheidung. Wir müssen meinen Cliffhanger vom Anfang noch auflösen. Wohnt Özdemir demnächst in einer Villa mit Pool? Was hat es damit auf sich?
Ja, sehr spannende Frage. Özdemir wohnt jetzt ja in einer Mietswohnung hier in Stuttgart. Und es gibt ja noch die sogenannte Filbinger Villa. Das ist ein riesiges Anwesen, das da oben bei Schloss Solitude in den 70ern für Hans Filbinger, den damaligen Ministerpräsidenten, gebaut wurde, um dort zu wohnen. Und das ist aber von vielen, vielen Nachfolgern gar nicht gern genutzt worden. Also Günter Oettinger war der Letzte, der dort zeitweise gewohnt hat. Die ist es an die Firma Trumpf vermietet für Firmen-Events, aber die steht da noch. Und jeder Ministerpräsident hat das Recht, dort zu wohnen. Winfried Kretschmann hat immer gesagt, das interessiert mich nicht, ich will zurück nach Sigmaringen-Leis zu meiner Frau. Ne? Die wollten da nicht hinziehen. Bei Özdemir ist die Lage ja anders. Ne? Seine Familie oder seine Kinder wohnen in Berlin. Das heißt, er ist hier mit seiner Frau hier nach Stuttgart sozusagen auch erst relativ frisch gezogen. Und er sagt dann, es ist eine Option. Das haben wir ihn direkt gefragt. Und ich meine, wenn man sich das überlegt, das wäre ja auch schade, diese wieder leer stehen zu lassen. Tolle Gegend da oben, schöne Natur, das Schloss Solitude gleich zum Spazierengehen morgens, ist schon interessant.
Aber feucht durchgewischt werden muss da wahrscheinlich auch mal, ne?
Ja, wobei sie wird ja genutzt. Ne?
Vielleicht Mega-Auftrag fürs örtliche Handwerk.
Ich sag schon, da ist was drin, ja.
So. Neues Dach, neue Wände, neue Fenster, ich sehe es schon. Wir werden ihn darin bestärken, den lieben Cem Özdemir, diese Villa zu beziehen und erstmal grundsanieren zu lassen. Wunderbar. Lieber Raphael Binkowski, der Chefredakteur des Staatsanzeiger, unser führender Politikjournalist hier in der Landeshauptstadt, der jede Woche mit den Regierungschefs und Ministern, egal welcher Partei, auf einem Podium sitzt, weil er die Landespressekonferenz auch leitet. Es war ein Vergnügen, mit dir ein bisschen so mal auch durch die Türspalte zu schauen, was sich im politischen Stuttgart so tut und was fürs Handwerk drin ist. Wir verabreden uns wieder. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
Vielen Dank von meiner Seite.
Wir beide bedanken uns natürlich bei den Kolleginnen, die diese Podcast-Aufnahme möglich gemacht haben. Sabrina Kreuzer und Verena Nagel aus unserer Kommunikationsabteilung. Dankeschön für die redaktionelle und technische Betreuung. Welche Folgen es vor Raphael Binkowski gab und welche danach kommen, das findet ihr natürlich alles immer bei uns in den Social-Media-Kanälen. Folgt uns am besten auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook, wie auch immer, und bekommt dann mit, wann es die nächsten Folgen gibt. Und das Archiv ist auch nach wie vor hier. Ich freue mich auf weitere Folgen, auch dann auf eine wieder mit Raphael. Mein Name ist Peter Hartz. Das war's.
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.